Wir starten eine Predigtreihe Unstoppable und die bezieht sich auf das, was nach Ostern in Jerusalem geschehen ist. Es geht um die Botschaft der Apostelgeschichte und vorher noch ein, zwei andere biblische Ereignisse, die uns beschrieben werden und die erklären, wie aus dieser kleinen Schar von Menschen eine weltweite Bewegung ist. Wie es dazu kommt, dass sich heute an diesem Sonntag Millionen von Menschen über die ganze Welt hinweg zu Gottesdiensten treffen. Wie es dazu kommt, dass ein paar Männer nach Schottland fahren zum Charakterwochenende, obwohl sie auch zu Hause bleiben können. Was setzt dort in Bewegung? Und in der Predigt heute möchte ich auf ein Ereignis eingehen, das erstmal aussah wie Game Over. Kennt ihr das? Wer von euch kennt noch so Computerspiele, wo dieser Screen zum Beispiel erschien? Ja, es gibt so, also so 80er, 90er, okay, die ganz Jungen, die kennen das nicht, da geht jedes Spiel weiter und du kannst einen neuen Cheat machen oder was auch immer. Aber es gibt diese Spiele Game Over. Mein Game Over Spiel hieß Pac-Man. Mit Pac-Man bin ich hinter diesen kleinen Dingern, die Punkte habe aufgesammelt, ab und zu kam meine Kirche oder was auch immer, und da gab es Bonuspunkte und dann war ich unangreifbar und konnte die Feinde fressen. Aber irgendwann in irgendeinem Level hieß es Game Over. Ein anderes Spiel, Game Over Spiel bei mir war Tetris. Das ist so dieses Stressspiel, wo man kleine Bauklötzchen sortieren muss und die füllen sich dann nach oben, das Spiel wird immer schneller. Ich habe gehört, es gibt Leute, die haben es durchgespielt, ich bin weit davon entfernt. Irgendwann kam bei mir immer Game Over. Egal, wie sehr ich mich angestrengt habe, egal, ob ich mir die richtige Strategie zurechtgelegt habe, irgendwann kam dieses blöde Game Over. Es hat so gut begonnen, manches Spiel. Ich bin so weit gekommen, ich wusste genau bei Pac-Man, welchen Weg ich am besten wähle. Hab den 100-mal probiert oder wie auch immer. Und plötzlich passiert es aber, ich werde gefressen, weil da so ein komisches Teil da aus einer Lücke rauskommt, wo ich nicht dran gedacht habe, dass sie da unten rein und oben rauskommen kann. Game Over. Und so ging es zwei Menschen in der heutigen Predigt. Für sie war Game Over. Ich möchte mit euch in den Bibeltext eintauchen aus, nicht Apostelgeschichte, das kommt in den nächsten Sonntagen, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, das letzte Kapitel im Lukas-Evangelium. Und in der Predigt heute werde ich immer so ein Stück Bibeltext lesen, danach etwas dazu sagen. Und schon mal als Teaser, es wird zwischendurch noch ein Video geben. Auch zum gesamten Bibeltext. Aber die Katze lasse ich jetzt noch nicht aus dem Sack. Jetzt geht es tatsächlich erstmal um diesen ersten Teil, wo Game Over war für zwei Nachfolger von Jesus. Dort heißt es, die ersten Verse, Vers 13 bis 24. Am gleichen Tag gingen zwei von den Jüngern nach dem Dorf Emmaus, das 11 Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Punkt kurz. Kurz zur Story rundherum, das ist nach der Kreuzigung von Jesus geschehen. Jesus ist gestorben und die Jünger haben sich zurückgezogen und jetzt gehen sie wieder raus aus der Stadt. Weg von dem Geschehen, weg von dem, was weh tut, weg von dem wunden Punkt vielleicht. Denn bei ihnen ist ganz viel kaputt gegangen. Die Frage, werden auch wir verfolgt, werden wir auch gekreuzigt wie Jesus, weil wir ihm nachfolgen? Ganz viele Fragezeichen. Unterwegs unterhielten sie sich, Vers 14, über alles, was in den letzten Tagen geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu, der ist übrigens dann schon auferstanden gewesen, und schloss sich ihnen an. Aber sie waren wie mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Krass, hä? Jesus geht mit dir spazieren und du checkst es nicht mal. Du trauerst um Jesus, weinst ihm nach und er läuft neben dir. Unglaublich. Was beschäftigt ihr euch denn so sehr, fragt Jesus. Worüber redet ihr? Nicht mal da checken sie es. Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, sagte, bevor ich die wörtliche Rede lese, kurzer Einschub, es wird nur einer beim Namen genannt von diesen beiden Jüngern, Kleopas. Bei dem anderen Jünger ist viel Fantasie gefragt oder wir machen es ganz einfach. Versuch dich doch selbst in die Situation zu setzen. Da ist jetzt ein Kleopas unterwegs und da bin ich unterwegs. Das hilft übrigens, einen sehr nahen Bezug zu dieser Story zu bekommen. Du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was sich in den letzten Tagen dort abgespielt hat. Offenbar wusste die ganze Stadt Bescheid. Was denn, fragte Jesus. Sie erwiderten, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet vor Gott und dem ganzen Volk war. Mit wunderbaren Worten und Taten. Aber unsere hohen Priester und die Oberen haben ihn zum Tode verurteilt und ans Kreuz nageln lassen. Dabei haben wir gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Dann haben uns auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, aus der Fassung gebracht. Sie sind am frühen Morgen an der Felsengruft gewesen, haben seinen Leichnam aber nicht gefunden. Als sie dann zurückkamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen und hätten gesagt, dass er lebe. Daraufhin gingen einige von uns zur Gruft und fanden es so, wie die Frauen berichtet hatten, aber ihn selbst sahen sie nicht. Die Folie kann stehen bleiben. Also diese zwei von den Jüngern ziehen nach Emmaus. Das Dorf ist gar nicht so entscheidend. Es gibt verschiedene Emmaus, aber dieses eine wahrscheinlich diese paar Kilometer entfernt, Fußmarsch. Und sie prozessieren, sie denken nach. Das, was geschehen ist in den letzten 3 Tagen, es ist offensichtlich 3 Tage her, dass Jesus gekreuzigt ist und für sie ist Jesus tot. Er lebt nicht mehr. Das, worauf sie ihr Leben gebaut haben, das, was sie alles erreichen wollten, das, was ihnen wichtig war, tot, gestorben, Stillstand, passiert gar nichts mehr. Und dann taucht Jesus plötzlich auf und ihnen sind die Augen gehalten. Sie merken es einfach nicht. Und Jesus fragt, er bringt sich ins Spiel, er spricht mit ihnen. Offensichtlich hat man damals so, wir bilden heute Fahrgemeinschaften, dort hat man wahrscheinlich Laufgemeinschaften gebildet, wenn man gemeinsam unterwegs von einem Dorf ins andere war. Und Jesus hängt sich so ein bisschen an sie ran und stellt diese Fragen. Und interessant dabei ist, selbst diese Botschaft der Auferstehung, die sie gehört haben von den Frauen und von den anderen Jüngern, selbst die hat es nicht geschafft, sie aus ihrem Tal rauszureißen. Stellt euch mal vor, sie haben gehört, Jesus lebt. Und sie waren nicht begeistert. Sie waren so, okay, red weiter. Sie waren immer noch in ihrem Tal drin, in ihrer Enttäuschung. Und es scheint so, als wären sie wie in einer depressiven Verstimmung, die sie so mitschleppen. Einfach was Schweres, was die gesamte Wahrnehmung färbt. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht längere Zeiten, vielleicht auch nur kurz, wo man den Eindruck hat, es gibt nichts, was mir Freude macht. Alles, was jemand sagt, wird wie von mir durch so einen grauen Schleier wahrgenommen. Oder alles, was ich höre, ist so dumpf. Es kommt überhaupt nicht ins Herz rein. Es kommt nicht, es entstehen keine Bilder, es weckt keine Kreativität oder Inspiration. Es ist einfach nur so, okay, wie auch immer. Die beiden sind so richtig auf Rückzug. Und ich habe das mal symbolisiert mit einem Haus, was irgendwo in der Einsamkeit steht hier. Das ist so ein Haus, man hat so die Türen und die Fenster, die sind zugemacht. Drumherum ist alles leer und man ist auf Rückzug. Vielleicht sind Pläne gescheitert, vielleicht bleiben Gebete unerhört. So kann es auch uns gehen. Man geht weg, raus aus dem Geschehen, wie die beiden aus Jerusalem weggehen. Erstmal Distanz bringen zwischen mir und der Wunde, die dort entstanden ist oder der Leere. Und selbst die Gegenwart des Auferstandenen, selbst Jesus neben ihnen, bringt ihnen keine Freude zurück. Das ist so krass, wenn ich mir das auf der Zunge zergehen lasse und dran denke, wenn ich in schwierigen Zeiten war, vielleicht war Jesus direkt neben mir und ich habe es nicht gemerkt, weil ich so gefangen war von meinem Leid, von meinem Schmerz, so blind gewesen bin. Und trotzdem ist diese Zusage so krass. Die sind da mittendrin auf dem Weg ins Nirgendwo, kann man sagen. Sie wissen auch nicht, was sie da in Emmaus wollen, gehe ich davon aus. Vielleicht ist es ein Gefühl des Zuhause. Hauptsache erstmal weg aus dem, was sie so gestört hat. Und das, was ich so cool finde, ist, Jesus sagt nicht, lauft erstmal, ihr kommt schon wieder nach Jerusalem. Sondern was Jesus macht, er taucht mitten auf ihrem Weg auf, er ist drin. Und das möchte ich einfach jemandem zusprechen, der so auf so einem Weg gerade ist, wo du selbst gar nicht richtig weißt, wo führt der Weg eigentlich hin. Wo bin ich eigentlich hin unterwegs? Hauptsache erstmal weg von da, innerlich sich distanzieren. Und dort drin taucht Jesus auf und ist da. Und das ist, finde ich, so ein Augenöffner, dass Jesus nicht auf dich irgendwo wartet und sagt, meine Arme sind offen. Das ist auch eine Wahrheit, Gleichnis vom verlorenen Sohn. Aber dass Jesus selbst auf dem Weg mit drin ist und dass er dorthin geht und dass er dort Fragen stellt. Und dann beginnt es so langsam. Vers 25. Lasst uns weiterlesen. Aber jetzt machen wir das Ganze nicht mit Bibeltext, sondern mit einem kurzen Videoclip. Jetzt erfahrt ihr die gesamte Story. Wir werden von den Saddleback Kids ein kleines Video sehen. Das ist ein Comic-Video, was so diese ganze Story, die ganze Geschichte aufgreift. Sehr schön. Ich habe mir einige Fragen gestellt zu dieser Story. Und eine davon ist, warum macht das Jesus so? Warum taucht er da einfach auf? Und vor allen Dingen die wichtige Frage, warum ist er dann plötzlich wieder weg? Das wäre doch der Moment gewesen. Jetzt in dem Moment sind die Augen und die Ohren offen. Jetzt kann er ihnen doch alles erklären und er kann ihnen doch, kann sie prägen, dass sie irgendwann später die Mission weiterführen sollen, die er angefangen hat. Warum verschwindet er einfach? Warum tut er das? Und die Antwort dazu liegt in diesem Teil 2 der Predigt. In diesen nächsten Versen, das sind drei Verse, 25, 26 und 27. Und weil ich sie so entscheidend finde, möchte ich sie nochmal lesen. Jesus sagte zu ihnen, was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Also er konfrontiert sie mit ihrem Glauben. Er konfrontiert sie mit ihrer Bibelüberzeugung, mit ihrem Bibelwissen. Und dann heißt es, musste nicht der Messias das alles erleiden, um in seine Herrlichkeit einzutreten? Und das ist für mich der Wendepunkt in dieser Geschichte. Denn ihre Vorstellung, ihr Weltbild war, der Messias, das ist derjenige, der ein großer König wird. Das ist derjenige, der herrschen wird, der die Welt verändern wird. Was sie überhaupt nicht auf dem Radar haben, wo sie völlig blind waren, ist ein Messias, der leiden musste, der das alles erleiden musste. Und sie haben den Messias gesehen und sie haben den gesehen, der am Kreuz ist, der leidet. Und das haben die nicht zusammengebracht. Das sind zwei getrennte Paar Schuhe gewesen. Und dass Jesus am Kreuz hing, war für sie das Zeichen, das kann nicht der Messias sein. Noch dazu, weil die Obersten und die Priester ja das Urteil ausgesprochen haben. Und die müssen es ja eigentlich wissen, auch wenn sie sich nicht oft mit Ruhm bekleckert haben vorher. Aber sie sollten es doch wissen. Und dann steht ja auch noch in Deuteronomium, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Steht ja schon in der Bibel. Wenn jemand gekreuzigt ist, ist er verflucht. Und kann Messias verflucht sein? Nein. Also ist es biblisch richtig, der da am Kreuz hängt, das kann der Messias nicht sein. Ja, was machen wir jetzt mit ihm? Und Jesus räumt dieses Missverständnis auf und sagt, hey Leute, hallo, 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 musste nicht der Messias das alles erleiden, um dann in seine Herrlichkeit einzutreten? Er geht genau auf das entscheidende Missverständnis ein, an dem sie zu leiden haben. Und jetzt kommt der noch ein entscheidender Vers. Danach erklärte ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. Keine Ahnung, wie lang der Weg gewesen ist, wie langsam sie gelaufen sind. Aber bei dem Gespräch wäre ich echt gerne dabei gewesen. Denn hier fängt Jesus an, etwas zu etablieren, was wir heute in der Theologie unter dem Fachbegriff christologische Hermeneutik verstehen. Für die, die es interessiert, kann mir vorstellen, dass es nicht jeden so ist, christologische Hermeneutik heißt, die Bibel auszulegen mit Christus als Zentrum. Die Bibel auszulegen mit Jesus als Zentrum. Christologisch, Hermeneutik ist die Lehre von der Bibelauslegung. Wie lege ich die Bibel aus? Welche Leitlinien gibt es dazu? Und dort erklärt Jesus alles von Mose an, von den ersten Stories in der Bibel über die Propheten. Hier stand übrigens alle Propheten, was sich auf ihn bezogen hat. Und ich finde es so cool. Wisst ihr warum? Ich kenne diese Kinderbibel hier, vielleicht kennt ihr die auch so, die Gott hat dich lieb Bibel. Und die hat folgende Eigenschaft. Nach ganz vielen kleinen, kurzen Bibelgeschichten steht da zum Beispiel Folgendes drin. Das ist die Geschichte vom Turmbau zu Babel, wo die Menschen einen Turm bauen, 1. Mose gleich am Anfang der Bibel. Und am Ende gibt es immer so einen, wie ich sagen würde, als Theologe, so einen christologischen Hint. Und der liest sich Folgendes. Gott hatte natürlich gewusst, dass die Menschen nicht von sich aus in den Himmel kommen konnten, auch wenn sie sich noch so sehr bemühten. Sie brauchten keine Himmelsleiter, sondern einen Retter. Der Weg in den Himmel bestand nicht aus Treppenstufen, sondern aus einer Person. Die Menschen konnten sich nicht bis zum Himmel strecken, also würde der Himmel zu den Menschen kommen müssen und eines Tages würde genau das passieren. Und so enden verschiedene Geschichten mit diesem Hinweis auf Jesus, dass da einmal einer kommen wird. oder beim Auszug aus Ägypten gibt es einen ähnlichen Hinweis, dass Gott irgendwann kommen wird und sie genauso retten wird, die Menschen, wie damals das Volk Israel. Also das, was wir heute quasi fast für selbstverständlich lesen, wenn wir Kindern vorlesen und wenn wir die Bibel lesen und im Alten Testament gucken, wo sind Hinweise auf Jesus, das hat Jesus damals begonnen, indem er gesagt hat, hey Leute, das, was ihr hier lebt, wo ihr mittendrin seid, was ihr nicht kapiert, was ihr nicht zusammenbekommt, das erkläre ich euch jetzt mal. Ich nehme jetzt mal ein paar Bibelverse und zeige euch, wie das geht. Und das ist gut, wenn wir das lernen und sozusagen im Alten Testament entdecken, wo gibt es diese Hinweise auf Jesus. Zum Beispiel, relativ einfach ist es bei den Hinweisen, die im Neuen Testament aufgegriffen werden. Zum Beispiel in Johannes 3,16, da heißt es, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so musste auch der Sohn des Menschen erhöht werden. Und das der Rückgriff drauf, okay, dort in 4. Mose, da gab es mal so eine eherne Schlange, so eine eiserne, die ist aus Bronze, die ist erhöht worden. Und so musste auch der Sohn des Menschen erhöht werden, am Kreuz sterben, damit Menschen an ihn glauben. Da ist auch so ein Hinweis darauf. Oder andere Stellen, zum Beispiel in der Apostelgeschichte lesen wir von dem Kämmerer aus Äthiopien, Apostelgeschichte 8, der auf seinem Wagen unterwegs ist, in der Jesaja-Rolle blättert und dann wird Philippus sozusagen dorthin gebracht vom Heiligen Geist und stellt ihm die Frage, verstehst du, was du liest? Und er sagte, nö, ich verstehe nicht. Und in dem Moment fängt Philippus an, ihm zu erklären, dass das, was er gerade liest, nämlich Jesaja 53, dass das sich auch mit Jesus erfüllt hat, dass hier Verheißung und Erfüllung ganz nah beieinander sind. Und so zeigt uns das Neue Testament, wie das Alte Testament zu verstehen ist. Und das hat Jesus in dieser Predigt, in diesem Gespräch mit den beiden hier begonnen. Oder wir lesen in 1. Petrus, der Apostel Petrus schreibt dort, dass Menschen zu einem lebendigen Stein gekommen sind. Ein Stein, der von Menschen verworfen wurde, aber zum Eckstein geworden ist. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und das geht zurück auf Psalm 118, wo genau dieses Thema in einem Danklied ausgesprochen wird. Und so gibt es ganz viele Bezüge in der Bibel. Und so können wir es lernen, wenn wir in unserem Glauben an eine Engstelle kommen, an so eine Sackgasse kommen. In der Regel kann uns die Bibel aus verschiedenen Sachen daraus helfen. Aber manchmal ist es erforderlich, dass sich so ein Jesus neben uns setzt und dass er die Knoten löst, an denen wir leiden. Und dass er die Sachen aufdröselt, wo wir gerade ja, verwirrt sind und nicht genau wissen, wie geht es hier weiter. Deshalb braucht es so eine Art Schlüssel, wo wir endlich rauskommen aus Gedankenspiralen oder gedanklichen Sackgassen. Nochmal zur Zusammenfassung von diesem Part, der Game Changer, der Jesus an der Stelle ist, einfach nächsten Folie. Jesus gibt ihnen den Schlüssel dafür, dass sie Erlebtes einordnen können. Denn das, was sie erlebt hatten, jemand stirbt am Kreuz, war ja ein riesiger Widerspruch. Und jetzt mit diesem Schlüssel, mit diesem Gedankengut, mit dieser Klarheit im Kopf, können Sie das neu sortieren und einordnen. Es hilft auch, Gottes Handeln und die Bibel zu verstehen. Manchmal haben wir den Eindruck, Gott, was machst du da? Wie kannst du das zulassen? Warum geht das nicht? Und dieser Schlüssel hilft, dass man an der Stelle kapiert, okay, ich kapiere das nicht 100%, und das ist leider oft so, aber ich habe zumindest einen Hinweis darauf und weiß, in welche Richtung es geht. Und dann gibt es, glaube ich, noch zwei Punkte. Genau. Und dieser Schlüssel ist eine neue Dimension des Glaubens für die beiden damals. Denn bisher war Folgendes, sie haben ja gesagt, als sie über Jesus berichteten, ja, das war ein Mann, der war gewaltig in Wort und Tat, um es mal so mit einem alten Deutsch auszudrücken. Und jetzt ist aber so, Jesus ist ja nicht mehr bei ihnen, er hat ja vor, in den Himmel aufzufahren. Und dann fehlt Wort und Tat. Das heißt, ihr Glaube muss sich an etwas anderem festmachen. Und Jesus weiß es, er nimmt sie an die Hand und sagt, hey Leute, jetzt mit meinen Worten formuliert, ihr habt gesehen, wie ich Brot und Fisch vermehrt habe. Ihr habt gesehen, wie ich Menschen gesund habe. Es kommt eine Zeit, wo euer Glaube nicht darauf basieren kann, dass ich neben euch stehe, ich heile jemand und ihr sagt, boah, das ist cool, das ist der Messias. Es kommt eine Zeit, wo ich nicht da sein werde, wo ich vielleicht von euch erwarte, dass ihr das tut, aber ohne, dass ich daneben stehe. Und auf diese Zeit bereitet Jesus hier die beiden Jünger vor. Sie werden in ihrer Reife, in ihrer geistlichen Reife einen Schritt weitergeführt von einem phänomenologischen Glauben, wo ich begeistert bin über das, was ich sehe, über das, was ich erlebe, hin zu Durststrecken im Glauben, wo diese Wunder vielleicht ausbleiben, wo sie das Gefühl haben, ich bin allein, ich bin in der Isolation, Jesus ist nicht da, Jesus greift nicht ein. Dahin führt Jesus diese beiden hier, indem er ihnen zeigt, worauf sich ihr Glaube gründen kann. Nämlich nicht nur auf diese physische Gegenwart von Jesus, sondern auf das, was sie mit Jesus erlebt haben. Und Jesus festigt gleichzeitig den Standpunkt der Bibel. Und das ist für uns was Entscheidendes. Wir können Jesus im Leben entdecken. Wir können Jesus als Gebetserhörungen entdecken. Wir erleben ihn in Wundern. Wir erleben ihn als spürbare Gegenwart. Und wir erleben Jesus in der Bibel, wenn wir die Bibel lesen. Wenn wir merken, ah, so kommt eins zum anderen. Mein Leben sortiert sich neu, ich kann Erlebtes einordnen. Und das ist eine neue geistliche Stufe der Reife, die die beiden bisher noch nicht gekannt haben. Wo Jesus aber wusste, da müssen sie unbedingt hin. Denn das, was als nächstes kommt, die Apostelgeschichte, die Zeit der ersten Christen, der Auftrag, den Jesus ihnen geben wird, die ganze Welt zu Jüngern zu machen, der war zu keinem Zeitpunkt so unmöglich wie damals. Zu keinem Zeitpunkt. Die waren 12 oder 15 oder 70 Leute und eine ganze Welt lag vor ihnen. Heute sind wir Millionen Christen, wir feiern Gottesdienste. Es gibt Gesetzgebung, die auf dem Wort Gottes basiert. Da ist so viel passiert. Aber zu dem Zeitpunkt, zu dem Startpunkt der Gemeinde, es war sowas von unmöglich. Und da kommst du nicht weiter, wenn du das Gefühl hast, aber Jesus ist weg. Ich sehe ihn nicht mehr, er tut nicht mehr das. Da brauchst du einen weiteren Standpunkt, da musst du den Jesus in dir, den Heiligen Geist, auf den dich verlassen. Da musst du dich auf den Jesus im Wort Gottes verlassen. Da musst du ganz neu denken und ganz neu handeln. Und ich finde es so klasse, wie Jesus die Jünger darauf vorbereitet. Er lässt sie dort nicht allein nach Emmaus huschen und verschwinden, sondern er geht ihnen hinterher und bereitet sie auf etwas vor, was als nächstes kommt. Und ich glaube, dass er das auch mit unserem Leben macht, dass manche Strecke, wo wir enttäuscht irgendwo hingehen, Jesus nutzt, um uns neu auszurüsten, um uns neu eine Reife zu führen, die wir vorher nicht erlebt haben. Und es ist in der Regel so, wenn wir in der Bibel Wüstenzeiten sehen, dann kommt hinterher ein neues Land. Da kommt nicht immer das gelobte Land. Das Volk Israel ist in das gelobte Land gekommen und das Land war voller Feinde und sie mussten erstmal ganz viel Arbeit aufwenden, um das Land in Besitz zu nehmen und haben es nie wirklich geschafft. So stelle ich mir das auch für unser Leben vor. Das ist nicht, dass Jesus uns was verspricht. Wir beten dreimal, Wunsch ist erfüllt und so weiter. Und es geht weiter. Nach diesem Schlüssel kommen die nächsten Verse. Dort passiert nämlich etwas. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Finde ich auch irgendwie lustig. Ne? Er lädt sich quasi indirekt selbst bei denen zu Hause ein. Doch die Jünger hielten ihn zurück und baten, bleibe doch bei uns. Es ist schon Abend und gleich wird es dunkel. Er ging mit ihnen ins Haus. Als sie dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Fladenbrot, sprach das Dankgebet darüber, brach es in Stücke und reichte es ihnen. Das ist eigentlich so die Aufgabe des Hausherrn. Ne? Und Jesus hat hier so ein bisschen das System gecrashed. Er hat gesagt, okay, ich nehme das jetzt mal an mich, weil er auf einen Wendepunkt in dieser ganzen Story hinarbeitet. Da gingen ihnen, Vers 31, die Augen auf. Boom, vielleicht kennt ihr das doch von dem Comic, diese Augen, ne? Die so schön geflackert haben. Und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar. Schwupp, war er weg. In dem Moment, wo du denkst, endlich Jesus, endlich, mein Jesus ist da. Ich habe ihn erkannt, endlich. Schwupp, ist er weg. Ah, kann das frustrierend sein? Habt ihr das im Glauben erlebt, dass ihr denkt, endlich habe ich das geschafft? Und in dem Moment verschwindet dir, zerrinnt dir genau das durch die Finger, wo du den Eindruck hast, du willst es doch festhalten. Du willst diesen Moment mit Jesus konservieren. Petrus auf dem Berg der Verklärung, Hütten bauen, hier bleiben, feiern, mit Jesus zusammen sein. Was sagt Jesus? Dort ist der Weg ins Tal. Ah, Jesus, warum machst du sowas? Weil er eben nicht immer da ist. Aber was mich fasziniert hier ist Folgendes. Ihnen gingen die Augen auf an einer Geste. Kennt ihr das, dass ihr die Silhouette von einer Person erkennt und wisst, wer das ist? Ihr habt nicht das Gesicht gesehen, ihr habt nichts aus dem Mund gehört, also keine Worte gehört oder irgendetwas, keine Kleidung gesehen, aber nur die Silhouette einer Person, wie sie sich bewegt. Und ihr wisst, das ist die Person. Ich stelle mal die These auf, dass jede Person einen ganz, ganz individuellen, das ist wie ein Fingerabdruck, eine Art hat, sich zu bewegen oder sich zu geben oder zu handeln. Ich vermute, dass KI das rausfiltern könnte. Irgendwann braucht KI kein Gesicht mehr, um dich zu erkennen. Es reicht, wenn sie 3 Schritte von dir sieht. Vielleicht erkennt ihr das. So läuft nur Daniel. So läuft Ferdinand, der hat das von Daniel. So, was auch immer. Ne? KI erkennt das irgendwann. Also das würde mich wundern, wenn man solche Muster nicht rausfinden könnte. Und so war das, als die Geste von Jesus, so bricht nur Jesus das Brot. Okay, so nimmt nur Jesus den Becher. Sie haben das gekannt, das ist ihnen in eine Art Gedächtnis eingedrungen, was vielleicht dem Bewusstsein nicht zugänglich ist. Und ich glaube, dass sich da im Unterbewusstsein viel mehr passiert und dass wir viel mehr in unserem Unterbewusstsein abspeichern, als uns bewusst ist, als wir Zugang dazu haben. Und das Coole ist, dass Jesus das weckt. Stell dir mal vor, Jesus weckt Sachen in dir, auf die du keinen Zugriff hast, die aber da sind. Das ist es nicht nett. Er schiebt nicht irgendwas Neues da rein, füllt dich mit Neuem, sondern er weckt das, was da ist. Er hat nicht gesagt, Leute, ich bin's, hier ist meine Visitenkarte, hier sind meine Löcher in den Händen, meine Löcher in der Seite, wie bei Thomas. Sondern er bricht einfach das Brot und er weiß, dass die Erkenntnis bei ihnen schon veranlagt ist. Die ist schon da. Sie wissen es. Und Jesus braucht nur eine Geste zu machen, und schon sehen sie, boah, ja, das ist Jesus. Ist das cool? Also ich wünsche mir, dass wir in unserem Alltag solche Muster von Jesus einfach erkennen, solche Moves von Jesus erkennen. Und ich höre das manchmal in Gesprächen, dass Leute sagen, das fühlt sich nach Jesus an, oder das fühlt sich nach Gott an, das fühlt sich nach dem Heiligen Geist an. Also der Aha-Moment, das ist so dieser dritte Moment in der Geschichte, der so entscheidend ist. Und zusammengefasst kann man sagen, so ist auf der nächsten Folie, nee, kann man nicht sagen. Ich habe gedacht, ich habe eine andere Folie. Aber das ist ein Gemälde von diesem Moment. Das ist ein Moment von, oder ein Gemälde, kann ruhig stehen bleiben. Das ist der Moment dieser Zehntelsekunde, festgehalten von einem Künstler, Caravaggio. Auf den bin ich kurz vor Ostersonntag gestoßen, weil es ein tolles Gemälde gibt, was in Palais Sanssouci hängt von ihm. Das ist aber ein anderes. Das Gemälde, was dort ist, ist der leidende Thomas, der zweifelnde Thomas. Und das Gemälde hier ist in Mailand und zeigt diese Szene beim Abendmahl, wo Jesus noch da ist, aber wo die beiden Jünger so am Fragen sind. Und der Stil von Caravaggio in seiner Zeit ist dieses Spiel mit Licht und Dunkelheit. Es ist ganz viel Dunkelheit im Bild, so wie wenn man ein dunkles Haus hat und nur mit einigen Spotlights das Wesentliche hervorhebt und dann ein Foto schießt. Es ist wahnsinnig detailgetreu gezeichnet und das fasziniert mich hier. Und er wirft ganz bewusst das Licht auf wesentliche Züge. Und das ist das Gesicht von Jesus hier. Das ist der Tisch, die weiße Tischdecke, die einfach da ist, das Mahl. Und man sieht bei dem einen Jünger, der hält sich so am Tisch fest, man sieht die Hand von ihm. Und es gibt noch eine zweite Version davon, da sieht das noch verkrampfter aus, noch so, der muss sich richtig festhalten, was passiert hier gerade. Und es gibt noch 2 wahrscheinlich Hausangestellte, die dort das Mahl servieren. Aber das Besondere ist hier, dass so ein Augenöffner-Moment da ist. Es ist so viel Dunkelheit da und plötzlich kommt durch Jesus neues Licht rein, neues Licht in ihre dunkle Welt. Und jetzt auf der nächsten Folie habe ich verschiedene Sachen nochmal zusammengefasst. Der Kernvers ist hier tatsächlich diese geöffneten Augen, das brennende Herz, wo die beiden Jünger hinterher feststellen und sagen, hey, brannte nicht unser Herz, als er auf dem ganzen Weg schon uns die Schriften erklärte. Und das ist das, dieses brennende Herz, das ist ein Part, was wir als Gemeinde wollen, nämlich diese leidenschaftlichen Nachfolger von Jesus. Aus ganz normalen Menschen werden leidenschaftliche Nachfolger von Jesus. Menschen mit so einem brennenden Herz, weil Jesus etwas in dir zum Brennen gebracht hat, die dann furchtlos die Welt verändern. Und das leitet uns tatsächlich über auf den letzten Teil dieser Predigt. Ab Vers 33, nach dem Aha-Moment, das Finale. Sie kehren um nach Jerusalem. Unverzüglich brachen sie auf, kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und alle, die sich zu ihm hielten. Der Herr ist wirklich auferstanden, riefen diese zu ihnen entgegen. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, jetzt diese beiden, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie ihn am Brechen des Brotes erkannten. Nach diesem Aha-Moment, nach diesem Augenöffnen-Moment kommt bei ihnen sozusagen diese Umkehr. Sofort gingen sie los nach Jerusalem. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Eigentlich wollen sie von dort weg. Das war ihr Fokus die ganze Zeit. Und manchmal ist es in unserem Leben so wichtig, dass wir unseren Fokus, unsere Richtung, unsere Blickrichtung verändern und an die Stellen gehen, vielleicht sogar zurückgehen, wo Schmerzpunkte gewesen sind, an den Ort der Enttäuschung zurückgehen. Jerusalem ist für sie wahrscheinlich immer verbrannte Erde gewesen, weil dort Hoffnungen kaputt gegangen sind, Hoffnungen gestorben sind. Und es ist manchmal, wenn Heilung passiert ist, so wichtig, an diesen Ort zurückzugehen, damit diese verbrannte Erde, dieser wunde Punkt nicht permanent unter der Oberfläche wabert. Stellt euch mal vor, das wäre bei denen anders gelaufen. Jerusalem, diese Stadt, was dort die wichtigste Stadt war, wo der Tempel war, das Zentrum des geistlichen Lebens, wäre für sie immer ein Schmerzpunkt geblieben. Immer, das ganze Leben lang. Wenn Jesus sie nicht eingeholt hätte, wären sie durch ihr gesamtes weitere Leben durchgegangen. Jedes Mal, wenn ihnen jemand von Jerusalem erzählt, und das war nicht weit weg, kommt da so ein Stich ins Herz. So, ach, Mist, da ist was gewesen. Immer wenn sie daran denken, jedes Jahr, wenn es Passamal gefeiert wird oder was auch immer, wenn es heißt, auf nach Jerusalem, ah, da war was. Und die Enttäuschung, die würde so tief sitzen. Und ich finde es so bezeichnend, dass Jesus sie, ihnen da Heilung schenkt durch diese Begegnung und dieser Stich verarztet wird, dieser Schmerzpunkt rauskommt. Und da passiert sozusagen eine Versöhnung mit ihrer eigenen Geschichte, mit dem, was sie erlebt haben und mit dem, was sie aber auch falsch interpretiert haben. Jesus sagt nicht, alles gut, wunderbar, war alles nicht so schlimm, sondern er geht genau darauf ein, was bei ihnen wehgetan hat, was die Denkraster vorher gewesen sind, ihr Weltbild. Um das kümmert sich Jesus. Er sagt nicht nur, ja, ich tröste dich und wir suchen jetzt drei Mechanismen, dass du mit dem Schmerz umgehen kannst, was alles richtig gut ist. Aber das kann Seelsorge machen, das kann ein Psychotherapeut machen. Das, was Jesus machen kann, ist, in so einer kurzen Zeit das Denkraster völlig zu verändern. Und das ist so entscheidend hier an dieser Stelle für diese beiden. Sie können zurück nach Jerusalem gehen. Da muss viel passieren vorher, bis ich dahin zurückgehe, wo ich so verletzt worden bin. Wo ich die Menschen treffe, mit denen ich zusammen war, mit denen ich gemeinsam gehofft habe, mit denen ich gefeiert habe. Und die jetzt auseinandergelaufen sind oder irgendwie sich aus Angst eingeschlossen haben. Sie gehen zurück in die Situation, aus der sie weggegangen sind. Sie machen keinen räumlichen Neuanfang und gehen woanders hin, lassen sich nieder und bauen ihr Leben neu auf. Sondern sie haben eine neue Hoffnung, eine neue innere Ausrichtung erlebt. Und hier beginnt die Brücke zur Apostelgeschichte, zu diesem Unstoppable, wie unsere Gottesdienstreihe heißt. Denn daran sehen wir, erst durch diese Grundlage können Dinge wirklich, so wie in der Apostelgeschichte, vorwärts gehen. Dass sie nicht aufzuhalten sind, unstoppable sind. Zum Schluss möchte ich nochmal zusammenfassen. Ich habe diese vier Parts hier, diese vier Bewegungen vom Rückzug zum Gamechanger, zum Aha-Moment, zum Aufbruch. Übrigens ist das jetzt Kirschblütenallee. Ja, ein Foto bei Aufbruch, wo Frühling, wo Dinge aufbrechen, neu werden, obwohl es die alten Bäume sind. Versucht auf eine Folie zu bringen. Und verbunden mit der Frage, die kommen nachher noch weiter, wo stehst du gerade? Was ist gerade so dein Ding? Bist du gerade am Einigeln? Brauchst du einen Gamechanger? Brauchst du so einen Aha-Moment? Wonach sehnst du dich? Wo stehst du? Wo möchtest du hin? Mach mal mit Jesus so eine Bestandsaufnahme. Was wünschst du dir von Jesus an der Stelle? Wenn er sich sozusagen mit dir auf einen Weg machen sollte, worüber würde er mit dir sprechen? Was denkst du, worüber sollte er mit dir sprechen? Und was denkst du, welches Thema würde er vielleicht wählen? Von außen herangetragen. Ein Thema, wo du sagst, weiß ich jetzt gar nicht genau, ob das dran ist. Was würde er vielleicht wählen? Das hilft manchmal, um aus dem Denken rauszukommen, in ein anderes Denken reinzukommen. Ich glaube, Jesus möchte Augen des Herzens öffnen, wie wir es heute am Anfang hatten, in der Anmoderation. Jesus möchte neues Leben einhauchen in eine verzweifelte, resignierte Situation, in deine Situation vielleicht, in unsere Gesellschaft. Wir brauchen neue Hoffnung, wir brauchen neues Leben. Als Gemeinde brauchen wir neues Leben, neue Kraft. Jesus möchte die einhauchen, Jesus möchte es geben. Mit der nächsten Folie möchte ich dich einfach so eine Minute allein lassen. Zum Nachdenken. Wo hast du Jesus als Game Changer erlebt? Welches Game war es? Wo ziehst du dich resigniert zurück? Und wo wünschst du dir Aufbruch? Eine Minute Stille, es wird ein bisschen Hintergrundmusik geben. Und danach komme ich wieder nach vorne zum Abschluss.